Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über das meist gewishlisteste, ist das ein Wort, Spiel auf Steam, Manor Lords, ich weiß nie, wie man es ausspricht.
Manor Lords.
Ja, genau. Vom gewissen Greg.
Du kannst es auch so aussprechen, wie wir immer die Dings, diese lustige Serie aussprechen. Bly Manor.
für die Gebildeten unter uns. Manor Lords. Okay, genau. Über das sprechen wir heute. Ich glaube, man kann das mit Fug und Recht als Indie-Spiel behaupten, weil es macht genau ein Dude, mehr oder weniger. Mittlerweile kauft er sich, glaube ich, ein paar Freelancer zu, aber seit 7 Jahren entwickelt er dieses Spiel.
Ja, nicht nur das, sondern also er hat, nachdem erst mehrfach der Vorwurf gekommen ist, er ist ja gar kein Solo-Entwickler, hat er erst mal gesagt, erstens mal, wenn ich weg bin, ist das Spiel weg. Und zweitens habe ich jetzt im April begonnen, mir ein paar Leute zu holen für den Port, weil ich mit dem Port halt allein nicht klarkomme. Also die tun halt irgendwie die Unreal Engine 5 da auf andere Plattformen porten.
Genau, und er hat mittlerweile auch einen Publisher, der sich hoffentlich für ihn um die ganze, um den Papierkram kümmert, sagen wir mal. Weil mittlerweile ist das Spiel auf Steam erschienen, also sprich Windows, aber auch auf Xbox, wenn es wahr ist. Ich habe es nicht überprüft, aber es ist im Game Pass jedenfalls und auch im Game Pass für PC. Also man kann, wenn man den Game Pass hat, dieses Spiel im Moment im Early Access, muss man auch dazu sagen, es ist im Early Access, kostenlos spielen.
Also man entweder, muss schon dazu sagen, ja? Das ist schon Wahnsinn, 3 Millionen Wishlists auf Steam.
Und das Hades sind die 2, also Hades 2 hat es überholt noch kurz vorm Launchen.
Also Hades hat mehr oder?
Nein, Hades war, bis Manor Lords kam und ihn überholt und überholt hat, war Hades 2, glaube ich, das letzte. Also das Rekordspiel, das ja auch heiß erwartet ist, demnächst rauskommen soll. Ich glaube, da gehen jetzt auch die Previews raus oder so. Aber jetzt im Jänner 2024 hat dann Manor Lords tatsächlich nochmal
überholt. Ich habe nie was von dem Spiel gehört und ziemlich genau im Jänner dann ein GameStar-Video davon gesehen, wo der Maurice von der GameStar und auch Solo Twitcher in höchsten Tönen davon geschwärmt hat. Und das war eigentlich auch mein Erstkontakt damit. Ich habe wirklich nichts davon gehört und habe einfach nur gesehen, boah, da kann man einfach schiefe Straßen bauen, die unglaublich dynamisch und echt ausschauen. Ja. Und die Häuser stehen nicht schachbrettmäßig da. Ich muss das haben. Mehr Selling Point habe ich eigentlich nicht braucht, okay. Außer dass es schief steht und halt echt ausschaut. Es schaut aus wie eine Drohnenaufnahme aus Müllviertel. Um wieder mal Müllviertel-Referenzen zu bringen.
Ja. Und, Müllviertel lösen, glaube ich, mittlerweile Paul W. Anderson und die Simpsons ab, meist erwähnt werden.
Wann haben wir je die Simpsons erwähnt?
Ja, immer. Simpsons haben immer einen passenden Gag.
Ja, aber wir erwähnen sie nie.
Okay, ich glaube schon, aber ich könnte es jetzt nicht belegen mit harten Fakten. Genau, also wie gesagt, Game Pass kann man spielen, wer einen Game Pass hat. Und sonst einfach auf Steam im Early Access kaufen. Kostet aber stolze 40 Dollar Euro im Moment, aber nur 30. Ja. Genau, nur 30.
Ich habe es gekauft, weil der Game Pass scheiße ist. Und der Game Pass wäre cool, wenn er funktionieren täte. Also sprich, wenn er dir erlauben würde, Spiele zu installieren, ohne dass du vorher 17 Mal dich in dein eigenes Windows reinhacken musst und
vorher
Bill Gates anrufen musst und um Erlaubnis bitten musst, dass du dein Spiel downloadest.
Oder irgendwelche Scammer, die behaupten, sie sind von Windows.
Prinzipiell. Und dann kannst du mit der hauseigenen Gamebox da das Spiel nicht mal aufnehmen. Also, nope. Game Pass, nope. Okay. Du wärst schön, aber wenn du funktionieren tätest.
Also, aber ich hab mit Game Pass überhaupt kein Problem, nur um auch eine Gegendarstellung anzubieten. Aber es ist natürlich schade, wenn es bei dir nicht geht. Und umso besser, ich glaube.
Greg freut sich über meine 30 Euro.
Ich glaube auch, genau. Der gute Greg, dessen Nachname ich versuch's, okay?
Stützen.
Wobei am N ein Akzent ist. Ich weiß nicht, was das wieder heißt. Was ist er? Pole oder so, oder?
Würde ich sagen Pole, weil die gerne irgendwelche Striche über Buchstaben machen. Aber ich habe es ehrlicherweise nicht gegoogelt.
Okay.
Der Titel seines Studios, Slavic Magic, deutet darauf hin, dass er nicht aus dem Westen kommt.
Ja. Greg ein sehr, sehr westlicher Name ist.
Ja, er heißt auch nicht Greg, sondern ich war vorher auf seinem Reddit Ich hab's mir erstens nicht rausgeschrieben, aber es war ein sehr unaussprechlicher Name für uns
westliche Zungen. Ich würde jetzt mal Gregor aussprechen, aber das sind Z in dem Namen Gregor sind Z drin.
Grüßen. Wurscht. Lasst uns aufhören, uns zu blamieren an. Wieder, Bro, kennst du das Meme? Woher weißt du, dass ich Pole bin?
Nein.
Ich heiße.
Okay.
Ja, also der Name wirkt polnisch. Gut, wo auch immer er herkommt, er hat ein fantastisches Spiel in den letzten 7 Jahren auf die Beine gestellt. Und was ich irgendwie so arg finde, denk bitte, wann war dein erster Kontakt mit der Unreal Engine?
Als Konsument?
Als Konsument.
Naja.
Was ist das erste Spiel, wenn ich sage Unreal Engine?
Wir reden jetzt von Unreal Tournament, oder was?
Also ja, sowas.
Ich glaub, es war Unreal Tournament, aber welches? Das, was so rund kurz vor Unreal 3 rauskommen ist, I wanna say.
Unreal 3 gibt es natürlich nicht, aber...
Okay, fuck, wie hieß das dann?
Es gibt Unreal Tournament 2022... nein, Blödsinn, 2002 und
ich glaube 2004. Die Version war das, glaube ich. Also warte mal, es gab in 2003 auch. Um Gottes Willen.
Das 2003er war ganz cool, weil es eigentlich das 2002er mit noch mehr Maps und noch mehr geil war.
Es gab 2002 auch.
Ja, ich glaube, das 2002er haben wir gespielt, oder?
Ich glaube, es war das erste nach der langen Pause, oder?
Also das war halt Unreal Tournament gab's. Unreal Tournament.
Genau, irgendwie so.
Und ich kann mich erinnern, damals war einfach, ich habe da noch alte GameStars rumliegen oder ja. Es gibt auch andere Hefte, PC-Games und damals hat es auch noch gegeben PC-Action und andere Sachen.
Aha.
Da hat es so fette Artikel gegeben, quasi Unreal Tournament, das neue Unreal Tournament gegen die neue, gegen Doom 3, mhm. Battle der Giganten, wer die besten Shader hat und das beste, was auch immer, Mapping und
die
so
weiter. Die meisten Polygone.
Und es war atemberaubend. Wenn man die Screenshots heute anschaut, denkt man sich so, das war mal atemberaubend spannend. Ja. Also, dass man das je atemberaubend gefunden hat. Aber es war damals atemberaubend, wie diese Monster in Doom ausgeschaut haben. Der Wahnsinn. Und diese detaillierten Figuren in Unreal Tournament. Hammer. Und damals war eigentlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, die Unreal Engine noch gar nicht so das Ding, sondern damals war alles Quake 3 Engine.
Ja, weil die auch ja, glaube ich, Open Source war, oder?
Die Quake 3?
Ich glaube, nämlich die Source Engine basiert auch auf der Quake Engine und ich glaube, die Quake Engine, die Doom Engine, habe ich jetzt verwechselt, die Doom Engine, also die ganz alte, die jetzt auf jeden Taschenrechner läuft und so, ich glaube, die ist Open Source und die Source Engine ist, glaube ich, darauf. Bevor ich jetzt noch weiter rede und mich da reinreite, sorry, dass ich unterbrochen habe. Also du redest von der Quake Engine.
Die war halt damals der heiße Scheiß und dann hat es halt dieses Unreal-Ding gegeben und dann kann ich mich erinnern, waren so die ersten Spiele, wo man sich gedacht hat, Wahnsinn, diese Unreal Engine schaut ja Hammer aus. Das erste, das mir dann irgendwie einfällt, das war sicher nicht das erste in meiner Assoziation, war Splinter Cell. Mit diesen saugeilen Lichteffekten, die da
voll,
durch die Vorhänge durchscheinen und so weiter und flimmern, wenn der Vorhang sich bewegt.
Mhm.
Und dann ist irgendwie der Siegeszug von der Unreal Engine losgegangen, der gefühlt eigentlich erst mit Unity ein bisschen unterbrochen worden ist.
Und ja, Unity
hat sich ja selbst zu Grabe getragen, damit bleibt eigentlich nur noch die Unreal Engine.
Dass Unreal als Plattform, als Infrastruktur da ist, ich glaube, das ist jetzt auch noch nicht so alt, oder?
Ja, ich glaube, es hat dann auch so begonnen mit so Sachen wie Mandalorian, dass die Unreal Engine halt auch im Film immer mehr Einzug
definitiv, ja.
Hält und jetzt ist sie halt echt nicht mehr wegzudenken. Und Epic, also der Hersteller der Engine und auch von Spielen wie Unreal Tournament, freut sich parallel dazu, also die tun nicht nur brav die Engine da verteilen, sondern die freuen sich halt nebenbei einfach auch noch dumm und deppert über Fortnite, wo sie gerade einfach wirklich ihr eigenes Metaverse konstruieren.
Besser als das Meta schafft.
Ja, wo du halt einfach in Fortnite, glaube ich, mittlerweile Lego spielen kannst und alles machen kannst.
Ja, und Rockband.
Und Rennen fahren und, weiß ich nicht, Rockband und Konzerte und alles. Und, also, läuft für Epic.
Läuft für Epic, genau. Vor allem haben sie es noch nicht geschafft, so wie du es gesagt hast, wie Unity, dass sie irgendwie die Entwickler verkraulen mit einem unnötigen Schritt, einfach die Sachen, wie soll man sagen, zu entschittifyen, ja. Also das war so schön, alle waren happy. Ich glaube, Unity hat, glaube ich, auch gut Geld verdient damit. Die haben ja ihr eigene Werbelayer da drin und so weiter. Ich glaube, denen ging es eigentlich ganz gut. Und da haben sie einfach ohne Anlass gesagt, ja, na, ab jetzt, weiß ich nicht, zählt jeder Download einzeln gegen deine Quota und ab dann musst du uns mehr Geld geben. Und
es war ja so, dass du für jeden Download, glaube ich, zahlen musst.
Oder war das so? Ja.
Sowas, wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, sie haben es mittlerweile auch wieder rückgängig gemacht. Ich habe keine Ahnung.
Der Schaden ist angerichtet, tot. Ja.
Ja, und also um es zusammenzufassen, glaube ich, war es einfach ein schönes Beispiel für die kaltherzige Macht des Kapitalismus. Weil halt wieder Leute, denen es nicht um die Sache geht, sondern ums Geld, drüber gefahren sind und
glaubt
haben, sie können es jetzt besser machen.
Firmen geht es ums Geld? I'm shocked. Ja. Genau, und Epic hat das noch bisher vermieden und bietet die Unreal Engine genau für EntwicklerInnen an. Auch recht großzügig. Ich glaube, bis man $100,000 verdient, muss man gar nichts zahlen.
Weiß ich gerade gar nicht, aber.
Man kriegt sogar Zugriff auf den Source Code, wenn man sich anmeldet. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel den Source Code lesen, weil ich mich mal angemeldet habe dafür. Er ist natürlich Closed Source, also ist jetzt nicht so, dass das Open Source ist, das stimmt nicht, aber man kann den Source Code lesen, wenn man will. Und genau, man hat halt dieses Ökosystem, dieses Epic Launchers und das pushen sie halt ziemlich, ja.
Und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus mit einem Diskurs über die Unreal Engine. Wer hätte sich damals bei Unreal 2003, also Unreal Tournament 2003, wo man noch Capture the Flag gespielt hat, für die Jungen, das war damals ein sehr beliebter Spielmodus, bevor es irgendwie Arena und Battle Royale und so Zeug gegeben hat.
Vor allem Battle Royale, ja.
Wer hätte sich damals gedacht, dass du eines Tages einfach ein Strategiespiel mit dieser Engine spielen wirst?
Ja, die haben das geschafft, was, glaube ich, auch EA mit seiner Frostbite-Engine machen wollte. Eine Engine für alle Spiele.
Fürs eine hauseigene Engine.
Einfach. Genau, hauseigene Engine, aber mit Unreal geht das irgendwie besser. Also, und vor allem, du kannst, wenn du Fortnite anschaust, ich spiele sie nicht, aber es ist ja so ein bisschen semi-cartoony.
Ja.
Aber du hast halt eben auch den Realismus mit Man of Lords und anderen Spielen. Also Man of Lords ist noch Unreal Engine 4, die Unreal Engine 5.
Nein, ich glaube, es ist schon auf der 5, aber das ist nicht geflasht.
Ist auf der 4er. Ist auf der 4er. Ja, ziemlich. Also 95% sicher. Und er hat nämlich auch gesagt, er will es jetzt erstmal nicht portieren, weil er im Moment keinen Bedarf daran hat. Und es schaut auch wirklich gut aus, also auch auf der 4er. Schaut
fantastisch aus. Genau. Also ich finde, dass du bei Man of Lords, und das ist halt einfach wirklich einer der Selling Points, wenn du schnell hinschaust, schaut es einfach aus wie ein Film oder wie halt so ein Panoramashot von Google Maps oder so.
Genau, und es erlaubt auch relativ nah hinein zu zoomen. Und auch das schaut in Ordnung aus.
Ich habe euch mal den Screenshot geschickt. Du erkennst einfach Brennnesseln. Du zoomst rein und du siehst Brennnesseln und erkennst die Plattform der Brennnessel. Oder Minze. Ich glaube, das schaut auch so aus.
Und es ist ganz cool, weil es gibt auch so einen kleinen, der tut eigentlich überhaupt nichts fürs Spiel, aber es gibt so einen kleinen Third-Person-Modus, wo du dann sagst, ich bin jetzt der Lord und gehe durch mein beschauliches Dörfchen. Und dann kannst du einfach so durchhatschen und sogar sprinten mit dem Typen. Kannst du durch dein Dorf gehen. Ja, mit Shift kannst du natürlich sprinten.
Ja, ich habe mir gedacht, fuck, warum kann ich nicht sprinten?
Ja, doch, geht schon.
Gut. was mich da halt bitter enttäuscht hat, ist, dass dieser Typ halt immer gleich ausschaut, egal welchen
Profilbild
ich nehme. Und da ist mit diesem Unreal hat ja diese, wie heißen die Avatare, Meta-Humans?
Meta-Humans, ja.
Also da ist schon noch Potenzial, Greg. Streng dich mal ein bisschen an.
Definitiv. Aber was halt schon geil ist dieses Customizen, was du am Anfang machen kannst. Also du kannst zwar nur, ich glaube, aus 8 Porträts auswählen oder vielleicht mit dem neuen Patch sind schon 12, keine Ahnung. Aber
du kannst sicher, wenn du dir den Ordner raussuchst, dein eigenes Porträt da rein kopieren.
Gut möglich. Aber das Beste ist einfach dieser Wappen-Designer.
Der ist cool.
Ich habe so viel mehr Zeit. Ich habe gedacht, ach, nur schnell, ich suche mir irgendwas aus, gell. Ach, ganz schnell einfach. Wobei, ich kann das drehen. Dann kann ich die Streifen schräg machen. Das schaut eigentlich ganz cool aus. Aber welches Emblem jetzt? Und ich kann nicht nur ein Schild machen, ich kann das Schild auch 4 teilen und dann 4 Muster aussuchen. Habe ich dann alles nicht gemacht, ja. Ich habe ein recht simples Schilddesign, aber selbst das hat mich schon, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder so habe ich mich da gespielt damit.
Aber ich hoffe halt, dass du dich vorher in die Heraldik eingelesen hast.
Überhaupt nicht. Ich habe Bierfässer auf meinem
Wappen. Wie ein Wilder irgendwas gemacht, oder was?
Ja, ich habe Bierfässer auf meinem Wappen und einen, wie ich finde, sehr schicken, schrägen Nadelstreif-Hintergrund oder so, so gestreiften. Blau, was habe ich jetzt? Blau, grau und gelbe Bierfässer oder so.
Ich finde, was halt einfach geil ist, dieser Wappen, du rechnest einfach nicht damit. Du startest das Spiel, suchst ein Charakterporträt aus und dann sagt er, so, und nun designt euer Wappen
genau.
Mit vielen Optionen. Und
wo du sogar eigene Logos reinladen kannst. Also wenn du jetzt noch lustiger drauf bist, als ich schon war, dann könntest du sogar noch eigene Logos reinladen, um sie auf dein Wappen zu geben.
Sprich, Internet ladet jetzt lauter Penisse da rein.
Oder Doggies oder whatever, ja.
Na, auf jeden Fall, du startest halt das Spiel und denkst dir so, oh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wie cool ist das denn? Mhm. Und du sagst gleich, dieses Spiel ist viel deeper, als du denkst. Und im nächsten Schritt kommst du drauf, dass es gar nicht so deep ist. Noch nicht. Aber der erste Eindruck, da geht es einfach auch drum. Sag mal, bist du deppert? Du kannst dir dein eigenes Wappen kreieren.
Ja, genau. Das siehst du dann auch immer rechts oben im Spiel. Sonst glaube ich nirgends, oder?
Es wäre natürlich wünschenswert, dass das dann noch auf Fahnen, vielleicht auf deinem Männer weht oder so.
Ja, beim Militär können wir dann vielleicht noch mal kurz über Customizen reden, aber das würde ich jetzt erstmal nach hinten schieben, weil ich glaube, wir sind beide nicht so die Militärstrategen, oder? Zumindest nicht bei Manor Lords.
Nicht bei Aufbaustrategie. Sind wir uns ehrlich, wir haben mal eine Folge zu Anno 1602 aufgenommen und ich will sowieso auch noch über Anno reden. Du baust auf und dann lässt du das von irgendwelchen Deppern Maxeln ohne viel Spaß vernichten oder na. Also es gibt sehr, sehr gute Militärstrategiespiele. Von mir aus Total War, und wenn man ganz Fetischist ist, dann kann man natürlich auch irgendwie Europa Universalis oder irgendwas spielen. Aber wenn ich eine schöne Stadt aufbaue, dann will ich eine schöne Stadt aufbauen und ich will nicht, dass mir die von Banditen kaputt gemacht wird. Scheiß auf die Challenge. Meine Challenge ist, eine schöne Stadt zu bauen, die möglichst echt ausschaut.
Eine brennende, schöne Stadt schaut auch auf ihre eigene Art schön aus.
Ja, dann zünd deine Stadt an, lad dir deine Banditen ein, hol dir deine feindlichen Lords, mach. Ich will einfach nur schön bauen. Und statt Customizable Wamsten oder was auch immer.
Wämste, ich habe keine Ahnung.
Wämste will ich eigentlich lieber noch mehr, keine Ahnung, Schreine und Deko-Gegenstände, Fahnenmasten.
Ah, ich glaube, es gibt genau ein Deko-Item im Moment, so eine Statue, glaube ich.
Ein Schrein.
Ist ein Schrein.
Ja, aber da kommen wir schon dazu. Wenn ich spiele, dann fange ich halt auch an, mir meine eigenen Stories im Kopf zu erzählen.
Ja.
Dann baue ich halt bei der Farm, die da weit abseits von meinem Hauptdorf ist, weil da drüben halt der Boden irgendwie grüner ist, also fruchtbarer. Dann stelle ich da halt einen Schrein an die Kreuzung und sage, ja, das sind halt die Bauern, die sind halt noch besonders abergläubisch, denen reicht halt so ein Schrein, die müssen da nicht immer in die Kirche, die beten eigentlich nur noch zu Berchta.
Hast du ja bei Pentiment alles gelernt.
Das ist mir völlig wurscht, ob dieser Schrein eine Funktion hat. Cool wäre es natürlich, wenn der, keine Ahnung, tatsächlich, keine Ahnung, den Glauben noch um 0,5% hebt oder was. Kann man ja machen, muss nicht sein. Also mir reicht es eigentlich schon, dass ich mir da beim Spielen selber einfach Geschichten erzähle.
Ja?
Und wenn das Spiel das schafft, dann ist es geil, weil es geht ja darum, dass ich einfach in meine eigene Welt eskapiere.
Mhm. Und ja, sehr cool. Ich werde es trotzdem noch ganz kurz einmal für Leute, die vielleicht vom Spiel jetzt noch nicht so viel gehört haben, vielleicht nicht zu diesen 3 Millionen Leuten gehören oder 2 Millionen, wie auch immer es waren, die es gewishlistet haben.
3 Millionen.
Also was ist das? Das Ganze ist eben eine Aufbausimulation, wo man in einem nicht näher definierten Mittelalter in Franken, glaube ich, oder? Oder irgendwo in Europa jedenfalls, ein Städtchen gründet. Also er schreibt selber, es ist jetzt nicht so 100% exakt wann, irgendwo zwischen 11. und 15. Jahrhundert von den Dingen hat er sich inspirieren lassen. Aber er legt, also der Entwickler legt schon Wert auf einen gewissen Realismus und das schlägt sich auch in den Mechaniken durch. Also es ist tatsächlich so, wie Jodis schon angedeutet hat, nicht alles wächst überall. Es gibt Fruchtbarkeiten für die verschiedenen Nutzpflanzen, also die sind Flachs und Getreide, beziehungsweise also Hopfen ist, glaube ich, auch zum Anbauen, gell?
Ja,
oder ist es?
Braucht man fürs Wirtshaus.
Nein, es ist nicht Hopfen, es ist das andere. Was ist Barley?
Malz.
Ja, aus Barley machst du dann das Malz, aber was ist Barley eigentlich? Reinheitsgebot, jo. Wasser, Gerste. Das
Reinheitsgebot
Gerste
hat alles
sein, oder?
Gemacht, ich weiß es nicht.
Egal, jedenfalls gibt es verschiedene Nutzpflanzen und die wachsen nicht überall, sondern eben nur an bestimmten Stellen oder sie wachsen nicht überall gleich gut. Das ist das eine. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Bärenbüsche, die man ernten kann, aber natürlich, und das ist das Nächste, nicht im Winter, weil auch hier, es gibt hier tatsächlich Jahreszeiten, die einen Einfluss auf das ganze Spiel haben. Ja. Im Winter müssen die Leute einheizen, das heißt, du musst ihnen auch Feuerholz zur Verfügung stellen. Oder,
und zwar doppelt so viel wie im Sommer.
Genau. Oder Kohlen. Und die Beeren wachsen auch nicht im Winter. Also musst du schauen, dass du bis...
Also die Beeren mit zwei E.
Richtig. Die Beeren mit E wachsen schon. Die kann man auch jagen. Oder zumindest irgendwelche Tiere kann man jagen. Ich glaube, okay. Es sind so Hirsche, gell?
Ja, es wäre eigentlich mal spannend, wenn man da reinzoomt, ob man das dann sieht. Ich habe es nicht gemacht.
Ich glaube, Hirsche habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, ob das immer dieselben Viecherl sind. Weil auch jagen gelesen, kann man.
Wenn du deine Hütte zu sehr in deren Einflussbereich baust, dann...
Migrieren dann, sie.
Ja. Dann,
ja. Das habe ich tatsächlich... Ich glaube, wir sind mal ein paar Holzfäller ins Tiergebiet rein und haben irgendwas umgeholzt und da sind sie migriert. Und dann sind sie halt irgendwo hin migriert, wo es mir überhaupt nicht gepasst hat. Dann habe ich dort einfach, ich baue da mal etwas und das reicht dann schon, dass sie sofort migrieren. Dann habe ich die Baustelle wieder abgebrochen und dann habe ich das Spiel noch ein paar Mal wiederholt, bis sie wohin migriert sind, wo es für mich passend war. Ja. Dann habe ich natürlich vergessen, dass ich alle meine Bauvorhaben wieder abbreche und irgendwann, drei Monate später, habe ich dann die Info gekriegt, hey, dein Sägewerk ist jetzt fertig gebaut, mitten im Nirgendwo, wo es niemanden interessiert. Naja.
Um die Spielmechanik noch kurz abzuschließen, du hast wie bei bekannten Aufbaustrategiespielen wie halt, keine Ahnung, Anno oder Siedler oder Age of Empires, wobei die haben nicht so große Warenkreisläufe. Sag mal Anno. Also ich finde, du kannst das wirklich mit Anno 1602 vergleichen. Du hast deine Warenkreisläufe, die ungefähr die Komplexität von Anno haben, also so um zwei, drei Ecken.
Na.
Von 16.2.
Okay, von 16.2. Ja, von 16.2. Lass ich mich breitschlagen, zumindest am Anfang, ja.
Du hast wie bei Anno 1602 deine Stufen, also die von der baufälligen Hütte kannst du sie halt aufleveln. Ich glaube, 5 Stufen gibt's, oder?
Ich weiß es nicht, ich bin erst bei der dritten.
Irgendwo. Ich bin auch nur bis zur dritten. Mhm. Aber ich glaube, es gibt 5 Stufen. Ich weiß auch nicht, ob die im Early Access schon alle drin sind, aber irgendwo ist gestanden 3 von 5 oder so. Mhm. Genau, und das erinnert halt alles sehr an Anno, auch wenn sich's im Detail unterscheidet. Also bei Anno entwickeln sich die Häuser ja automatisch weiter, sobald du die nötigen Zutaten hast. Also sobald dein Volk irgendwie ein Wirtshaus oder eine Kirche hat, wird's automatisch zur nächsten Stufe. Und da musst du ihnen noch sagen, hey, holt euch jetzt bitte Holz, baut das Haus aus.
Ja, wobei auch das in den neuen Teilen schon ein bisschen anders gelöst ist, aber...
Ey, ich bin bei Anno
1602.
Traditionalist bei 1602. Und... Aha. Außerdem ist auch das Szenario eher
das,
damit
das
zu vergleichen stimmt. als ja. 1800.
Definitiv. Und
ja, also ich finde, um gleich das Fazit vorwegzuschicken, ich finde, Manor Lords hat das Potenzial, einfach das Anno 1602 dieser Generation oder dieses Jahrzehnts zu werden. Okay. Weil es einfach die Spielmechanik von damals ziemlich aufgreift in vielen Dingen, inklusive der Kämpfe, die nicht unbedingt sein müssen und so weiter. Aber halt einfach Neues, schaut modern aus. Du hast nicht mehr dieses Schachbrett, sondern kannst halt wirklich dynamisch geschwungene Pfade und Grundstücke bauen und so weiter. Und nachdem ich Anno 1602 sehr schätze, wir haben eine Folge dazu aufgenommen, ich habe eine Masterarbeit drüber gemacht, finde ich es schön. Freue mich das sehr.
Genau.
Und auch wenn einiges noch nicht so funktioniert, wie man sich es vorstellt, lässt es sehr, sehr viel Potenzial durchblicken und es hat derzeit 31.500 Steam-Reviews, die sehr positiv sind. Also 88% davon sind natürlich sehr positiv. Und das schreiben eigentlich alle Kommentare von wegen so, ja, fantastisch, aber Achtung, halt Early Access und einiges fehlt noch.
Definitiv, ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich muss sagen, so 1000% in die vollen Lobeshymnen einstimmen kann ich noch nicht. Dazu ist mir viel einfach nur nicht. Es flutscht noch nicht so gut, ja. Du hast, weil gerade, ich habe ja gesagt, also gerade die Warenkreisläufe von Anno, ich weiß nicht mehr, wie es in 1602 war, aber gefühlt waren die in 1602 schon besser, weil hier hast du halt recht kurze Kreisläufe. Am längsten ist noch, glaube ich, das Bier, wo du ernten musst, dann Malz aus dem Getreide machst und das Malz wird dann verbraut.
Ich glaube, das ist so Getreide, das ja genauso. Getreide ernten, dann brauchst du den Fächer, da muss nur der Mühle noch, da musst du dem Bauernhaus
noch aber das ist ja bei Anno eine durchschnittliche Warenkette, aber da gibt es ja dann noch, ich weiß nicht, wie es bei 1602 war, aber bei den aktuellen.
Doch, später für Gewürze und so weiter werden die schon auch noch länger. Aber ich glaube, länger als 4, 3, 4, 5
wird es wahrscheinlich nicht, ja. Also in 1800 schon, müssen wir jetzt nochmal schauen, was da gibt es schon relativ komplexe. Aber es ist ganz cool. Und was halt mir an Manor Lords so getaugt hat, und da können wir gleich drüber reden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber es ist halt so ein Tüftelspiel, ja. Bei Anno, klar, du musst schauen, dass, weiß ich nicht, das Wirtshaus, dass es so platziert ist, dass halt der Einflussbereich groß genug ist, ja. Und klar versuchst du, die Wege kurz zu halten. Aber das ist bei Manor Lords, hast du da wirklich Optimierungspotenzial. Du kannst dir wirklich anschauen, wie die Leute in den Wald gehen, dort einen Baum fällen, den Baum zurücktragen und dann dort vor Ort in ihrer Hütte das Holz kleinhacken und dann auch noch ins Regal legen. Ja? Und bevor das nicht im Regal liegt, ist das quasi nicht verfügbar für niemanden. Und erst dann kann sich jemand von dem Regal holen. Also es ist wirklich nicht abstrahiert, so Gebäude X generiert einfach beiläufig passiv gewisse Ressourcen, sondern die Leute müssen wirklich wohin rennen, Sachen machen, herumtragen und unter Anführungszeichen craften, so heißt es zumindest im Spiel, und dann die gecrafteten Sachen müssen dann auch wieder an die richtige Stelle, damit dann die Leute darauf zugreifen können, weil das ist auch etwas, was Anno anders löst. Also da gibt es zwar Transporte von den Crafting-Gebäuden zum Markt, glaube ich, oder zum Konto.
Ja,
oder
zum Konto, ja.
Das schon, aber dann ist es eigentlich ja im Äther und jeder kann sich das ziehen, was er braucht. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Leute
dorthin müssen und sich das holen müssen.
Nicht nur dorthin müssen, sondern zum Markt müssen und sich dort das Feuer hauen. Also zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es beim Markt ist, aber die Sachen müssen zumindest zum Markt. Ich glaube, vom Markt in die Häuser wird es dann so halb automatisch verteilt. Aber du musst einfach eine Fläche definieren. Hey, hier dürfen jetzt Marktstände stehen. Und dann gehen die Leute her, die zum Beispiel im Storage arbeiten, im Lagerhaus arbeiten. Nicht im Lagerhaus. egal. Die dort arbeiten, die müssen dann einen Stand aufmachen, um das keine Ahnung, Feuerholz zu verhökern. Ja.
Also die Leute können sich es nicht vom Storage holen, sondern erst vom Stand.
Genau. Und wenn sie keinen Stand in der Nähe haben, dann sind sie halt auch entsprechend unglücklich.
Oder werden halt oft nicht bedient, weil halt alles aufkauft ist, bevor sie drankommen. Also
genau,
weil sie die Häuser in der Nähe haben, ja, kaufen es halt auf, bevor die weiter weg überhaupt drankommen. Und die haben dann halt Bedürfnisse nicht erfüllt.
Genau.
Also um zusammenzufassen, es ist, um Warhammer-Sprache zu verwenden, you get what you see. Also du kannst einfach wirklich genau zuschauen, wo welcher Rohstoff gerade ist. Ich habe zum Beispiel eine Hühnerfarm gehabt. Können wir nachher noch reden. Du kannst manche Häuser, die Backyards, die Gärten ausbauen und zum Beispiel im Apfelfarmen oder Hühner oder
Gemüsegärten. Oder
Gemüsegärten. Mhm. Was auch sehr realistisch ist, glaube ich, weil so hat man das halt früher gemacht, dass man im Hinterhof halt noch seinen kleinen Betrieb gehabt hat. Und dann sehe ich da liegen so 4 Eier schön in einer Box, so abholbereit und keiner holt die. Und ich habe dann gedacht, okay, fuck, wie kriege ich jetzt irgendwie dazu, diese Eier zu holen? Mhm. Ich glaube, sie liegen noch immer dort. Das dürfte vielleicht ein Bug sein oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich in einem Hühnerstall einfach so einen Eierkarton, der einfach nicht abgeholt worden ist.
Ja, und das ist so für mich ein bisschen noch das, wo man halt sehr merkt, dass A, der Entwickler kein Veteran ist. Das ist sein erstes Spiel und das ist gut und schlecht, weil das ist so die klassische Geschichte von, alle haben gesagt, es ist unmöglich, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach getan. Ja, ich glaube, er hat einfach sich gedacht, wie muss so ein Warenkreislauf funktionieren? Ja, die Leute holen Ressourcen, die Ressourcen werden verarbeitet, die Ressourcen werden gelagert, die gelagerten Sachen werden dann abgeholt und so weiter und hat sich das einfach überlegt und hat dann nicht den normalen Standard-Abstraktionslevel eingezogen, den man kennt seit Anno, seit den Siedlern, whatever, sondern hat da wirklich sein eigenes System sich überlegt und durchgezogen. Gleichzeitig ist das alles noch nicht sonderlich gut dokumentiert und gebalanced und gar nichts. Ja. Also, ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, dass die Köhlerei, das bringt nichts, wenn ich da 3 Familien reinstecke. Weil eigentlich hast du nur 3 so Feuerhaufen, wo sie Sachen machen können. Und eine Familie besteht ja schon aus 3 Leuten.
Ja, die müssen ja auch zum Markt.
Und die müssen auch zum Markt, genau. Aber es reicht vollkommen, wenn ich da 2 Familien reinstecke, weil dann kann sich das 3. Familienmitglied um den Markt kümmern oder halt den Gemüsegarten pflegen und 2 können Kohlen machen. Mehr bringt's nichts. Oder auch die Bienen. Ich habe noch nie gesehen, dass da mehr als eine Person gleichzeitig drinstehen kann, obwohl ich 3 ganze Familien, also 9 Leute, dort reingeben kann, wenn ich will.
Das stimmt. Das Lustige ist, da einerseits ist es unglaublich transparent, also du siehst halt genau, wo dein Holz gerade ist und wo es
hingebracht wird. Richtig, du kannst zuschauen, wo das Holz ist.
Du kannst zuschauen, aber andererseits kannst du halt nicht aufs Wirtshaus klicken, wie bei Anno, und siehst, was der Einflussbereich ist. Du siehst halt de facto einfach nicht, ob deine Farm, die du da ein bisschen abgelegen gebaut hast und wo du freundlicherweise das Wohnhaus direkt daneben gebaut hast, damit die Wege kürzer sind, dann weißt du halt einfach nicht, ob die zu dem Wirtshaus noch Zugriff haben oder nicht. Oder zum Brunnen oder zur Kirche oder...
Beim Markt kann man es sich anschauen, aber das ist das Einzige. Aber sonst, du weißt doch nicht, was ist die wie viel produzierst du, ja? Du weißt das nicht.
Also da ist echt, auf der Hinsicht ist total viel intransparent.
Ja.
Was aber, finde ich, gerade erst im Early Access auch total den Reiz ausgemacht hat, weil ich muss sagen, also für die Transparenz, wir haben da unsere kleine Signalgruppe, wo wir zu dritt drin sind, Mo und ich und Sebi, an den man sich erinnert, weil er mal beim Resident Evil Podcast dabei war. Und es war so, also für mich hat es so viel Spaß gemacht, mit euch da einfach auch auszutauschen und so, ich habe jetzt das rausgefunden, ich habe das und das, also wenn man da jetzt einfach eine trockene Dokumentation schon hätte, dann wäre es, glaube ich, weit nicht so spannend. Und ich glaube, es macht auch, wenn ich es allein gespielt hätte, ohne euch, wenn ihr es das beide nicht gehabt hättet, dann hätte ich schnell gesagt, okay, es ist Early Access, ich schaue es mir in 2 Jahren nochmal an.
Ja.
Aber so war es einfach ein Tüfteln und Spaß haben und rausfinden und hey, ich habe jetzt rausgefunden, dass es viel mehr bringt, wenn man den Apfelgarten lang macht und ja, es war einfach total nett und es hat richtig Spaß gemacht, finde ich.
Voll. Ja.
Und diese Intransparenz, die man dem Spiel echt auch als Schwäche auslegen kann.
Richtig. Man kann natürlich, wenn man jetzt allein spielt, kann man natürlich in die Steam-Foren und in die Reddit-Foren gehen, wo man halt dann nicht mit Freunden zu tun hat, sondern mit Leuten, die auch mal ungut sind, muss man halt echt sagen. Ich habe da ein bisschen in Steam halt so geschaut und da sind halt echt Leute, die halt sagen, was für ein Scheiß, es ist ein unfertiges Spiel und keine Ahnung was. Und zum gewissen Teil haben sie auch recht, das Spiel ist nicht fertig, ja, aber das ist halt echt, die Umgangsformen im Internet sind halt verkommen. Ja,
echt, der Wilde Westen.
Und, aber es ist so vom Gefühl her, fand ich es auch sehr schön. Es hat mich erinnert, auch wenn es ganz was anderes ist, wie vor 25 Jahren, wann kam 1602 raus?
96, 98, sowas.
Ja.
98, glaube ich.
Sehr lang her, 26 Jahre dann, oder?
Ich glaube, sie haben es von 96 bis 98 entwickelt.
Da, jeweils als das rauskommt und als ich davon wusste, habe ich genau dieselbe gehabt, dass man mit Freunden drüber redet, obwohl man das Spiel noch gar nicht besessen hat zum Teil, ja. Aber man hat schon sich gegenseitig Pläne aufgezeichnet, wo das Wirtshaus zu platzieren ist. Und dann hat man, damals gab es ja noch Verpackungen mit dicken, schönen Handbüchern, was hier genau fehlt. Aber dann hat man halt im Handbuch gelesen und sich gefreut, wenn man am Abend spielen kann, dass das, was man gerade im Handbuch herausgefunden hat, anzuwenden. Und hier hat man so ein bisschen das moderne Äquivalent dazu, genau. Eine Signalgruppe, wo man sich gegenseitig schreibt, hey, ich weiß jetzt, warum man das und das braucht oder jenes vielleicht doch produzieren oder herstellen sollte oder whatever. Ist ein schönes Ding, ja. Gefällt mir auch gut. Und ist vielleicht nicht beabsichtigt, nicht geplant, aber eine schöne Dynamik, die man hier gehabt hat, ja.
Und ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass ich, wenn das jetzt ein bisschen abgeflaut ist, noch viel Manor-Lords spielen werde, weil das war für mich ein großer Teil des Reizes jetzt, dieses gemeinsame Rausfinden und so weiter.
Hm.
Und ja, das wird vorbei sein, sobald ihr wieder in Sea of Thieves abtaucht und keine Zeit mehr für Manor-Lords habt. Und dann ist es auch gut, aber es passt. Ich habe 30 Euro für das Spiel gezahlt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Stunden ich es gespielt habe.
Ist das auch nachschauen?
So irgendwas.
Ja, bei mir war es schon mehr, glaube ich.
Und ich habe einen Spaß gehabt, ich bin zufrieden. Also passt für mich, auch wenn ich nicht bis Stufe 5 kommen bin.
Ja.
Genau,
aber du wirst es ja, sobald es dann neue Updates gibt, kriegst du es ja, oder? Du hast es jetzt gekauft, besitzt es ja für, unter Anführungszeichen, immer, oder bis Steam beschließt, dass du es nicht mehr besitzt. Aber im Grunde hast du es ja jetzt, ja.
Ja, soweit ich weiß, selbst wenn Steam beschließt, dass du es nicht mehr besitzt, besitzt du es trotzdem noch. Also es kann sein, dass sie es mal aus dem Verkauf nehmen, aber wenn du es hast, glaube ich, auf den Steam-Servern für die, die es gekauft haben, bleiben diese Spiele derzeit noch liegen. Ja.
Okay.
Also dass es gerade diesen Fall geben wird,
richtig.
Antikriegsspielkasten, dieses deutsche.
Oh, weiß ich jetzt nicht, aber...
Ah, fuck. Ja, auf jeden Fall, es ist halt gerade aus rechtlichen Gründen irgendwie von Steam verschwunden, aber die Leute, die es halt irgendwann mal gekauft haben, die haben es trotzdem noch.
Ah, ich dachte jetzt an einen anderen Fall, aber ich weiß jetzt leider weder den Publisher noch das Spiel, aber da ist genau das Gegenteil passiert, wo die gesagt haben, nein, sie nehmen das jetzt aus dem Vertrieb, Und selbst die Leute, die es besitzen, können es nicht mehr spielen, weil beim Hochfahren redet das mit dem Server und der Server sagt, nope, du darfst es nicht mehr spielen.
Soweit ich weiß, hat Sony das mit der, auf der PlayStation mit der Film, mit dem eigenen Film-Dings gemacht.
Ja,
also okay. Dass halt Filme über Sony kaufen können oder leihen können. Und die haben gesagt, so, wir haben keinen Bock mehr auf den Service. Jetzt sind die Rechte auf die digitale Kopie gemietet, wie auch immer, und das geht's alles scheißen. Und man muss sich klar sein, theoretisch kann das auch bei Steam passieren.
Ja.
Also wir unterschreiben bei den Steam-AGBs alle genau das. Das Steam, das machen sie halt bis jetzt noch nicht, wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen.
Ja, aber siehe Unity, oft macht es trotzdem
eben nicht. Also es kann halt, wenn halt das falsche Management und die falschen Stakeholder zur falschen Zeit
lustig sind.
Dann kann es halt vor den Hund gehen.
Ja.
Und dann können wir uns in unseren Träumen an unsere 1000 ungespielten Spiele erinnern.
Von unserem Pile of Shame. Wahrscheinlich bist du dann froh, wenn dein Pile of Shame endlich weg ist, oder Jo?
Nicht unbedingt.
Nein. Aber kehren wir nochmal zu Manor Lord zurück. Wir haben ja schon drüber geredet, dass wir beide nicht so gern in solchen Spielen den militanten Anteil spielen. Aber es gibt auch drei unterschiedliche Spielmodi, die das eben mehr oder weniger ermöglichen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise bedingen. Und wir haben den Spielmodus gespielt, wo es einfach gar keine NPCs gibt, die Krieg führen. Also weder gibt es diese Banditencamps, noch gibt es andere Parteien, die deine Länder strittig machen. Das
kannst du extra nochmal einschalten.
Genau.
Am Anfang, aber.
Also es gibt drei Modi. Es gibt dann noch diesen Restoring the Peace Mode, der so balanced ist, wo zwar irgendwann eine böse Armee kommt, aber die, glaube ich, nicht, je nachdem, wie du es einstellst, nicht sonderlich aggressiv ist. Da geht es dann mehr darum, dass du ein Ziel hast. Ja? Dass du sagst, okay, zum Schluss möchtest du die ganze Landschaft besitzen oder eingenommen haben, dann musst du halt in den Krieg ziehen. Aber sie ist sozusagen nicht sonderlich aktiv und greift dich nicht an. Und da gibt es halt noch den Survival Mode, unter Anführungszeichen, den On the Edge, wo es wohl etwas gröber zugeht. Aber habe ich also nicht wirklich gespielt. Ich wollte eigentlich noch als Vorbereitung ein bisschen ins Militärische eintauchen. Aber das ist gar nicht so leicht, dass man da hinkommt. Also es funktioniert hier so, dass man tatsächlich auch sein Militär aus der Bevölkerung rekrutieren muss, wo wir wieder im Realismus sind. Ja? Also du hast, sagen wir mal, 30 Familien. Dann kannst du, glaube ich, 20 Leute davon einziehen für deine Miliz, also sprich aus deiner Bevölkerung, kannst du dann sagen, okay, 20 Leute ziehe ich jetzt ab und gebe ihnen Waffen, die ziehen jetzt los und kämpfen gegen ein Banditencamp zum Beispiel und danach löst du sie wieder auf und dann sind sie wieder in der Workforce.
Was halt hart ist, weil, und das ist sicher eine der Alleinstellungsmerkmale, dass sie in der Zeit halt nicht Bäume fällen und nicht jagen gehen. Exakt,
genau.
Das heißt, und das ist aber auch schön, ich in einer Folge Geschichten aus der Geschichte, Zeitsprung, der Podcast, sehr zu empfehlen, ist es mal um irgendeine Schlacht gegangen in Vorarlberg.
Okay.
Und das war also, ja, Dorf A hat halt 30 Bauern rübergeschickt und Dorf B hat halt 35 Bauern zur Verteidigung aufgestellt. Am Schluss waren 12 Leute tot und beide Dörfer sind verhungert, weil 12 tote Bauern zu der Zeit halt einfach eine Katastrophe sind. Also das ist sehr überzeichnet, aber also diese Schlachten, die wir aus Hollywood kennen, Braveheart mit bis zum Horizont irgendwelche Scottish People, die ihre Röcke hochziehen, das ist halt im Mittelalter tatsächlich eher nicht so. Also um da zum Beispiel die Serie Vikings mal herzunehmen, die am Ende in den letzten Staffeln genau das macht, nämlich diese CGI-Schlachten. Aber am Anfang ist Vikings da relativ realistisch. Das sind halt 12 Wikinger, die gegen 15 komische Briten, die am Strand stehen, kämpfen. Und das ist halt, glaube ich, vor allem im frühen Mittelalter das realistischere Kriegsszenario, weil du halt einfach nicht Männer, die in der Blüte ihrer Kraft sind, mal schnell irgendwo sinnlos verrecken lassen gehen kannst. Mhm. Du brauchst die am Feld, du brauchst die beim Dachstuhl bauen, du brauchst die im Bergwerk. Und du brauchst nicht, dass die halt erst sterben, weil der Hinz von Kunst da drüben findet, dass sein Acker zu groß ist oder zu klein.
Lustigerweise, wer eingezogen wird, sind natürlich die Männer und die Söhne.
Das heißt ja auch Männerlords und nicht.
Nicht Frauenlords, genau. Und die Söhne auch, also die Kinder unter Anführungszeichen, das sind anscheinend alles Söhne. Die werden auch eingezogen, was ich so gesehen habe. Und dann bleiben halt die Frauen über, um die ganze Arbeit zu machen.
Wie im echten Leben. Aber man muss sagen, dass Frauen zumindest auch im Wald arbeiten, Bäume fällen und auch Häuser bauen.
Genau, also so ist die Arbeitsteilung eigentlich sehr fair verteilt, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja auch keine Care-Work und so in Menolots. Die Kinder sind ja auch Teil der Arbeiterklasse, also ja. Genau, und zusätzlich zu diesen Milizen kann man sich dann auch noch Retinues gönnen, also so die Gefolgschaft, wie sagt man da? Weiß ja nicht, ich spreche mal auf Englisch, aber die kann man sich dann auch noch gönnen, aber nur wenn man sein titelgebendes Manor gebaut hat. Ja, dann hat man da noch Gefolgschaft, die man natürlich auch ausrüsten kann und customizen kann. Aber soweit bin ich noch nicht gekommen. Ja, also da muss man schon ein Stückchen, also man könnte schnell ein Manor bauen, aber damit dann auch was Sinnvolles zu tun ist, ist was anderes. Hast du schon ein Manor gebaut und wenn ja, wo hast du es hingestellt?
Ich habe mein Manor gebaut. Ich habe ein relativ so eine runde Dorfstruktur, Dorfplatz und Kirche in der Mitte und rundherum so die Häuser und auf der einen Seite mehr so die Siedlung und auf der anderen Seite mehr so die Betriebe. Mhm. Und habe da noch ein Plätzchen in der Runde gehabt und habe da das Manor hingestellt und habe dann erst gesehen, der Burgenmodus wird aktiviert. Bau nun die chinesische Mauer. Und dementsprechend steht da halt nur dieses einzelne Herrenhaus an der Straße und nicht irgendwie, also die komische Tax-Schmiede, also das Steuerbüro, das noch keinen Zweck hat im Early Access, habe ich dann auch noch hinbaut, weil es schön ausschaut. Mhm. Aber sonst habe ich nichts gebaut. Ich weiß gar nicht, was man im Burgenmodus noch alles machen kann.
Ja, also genau, es gibt einen eigenen Burgbaumodus, wo wieder schön der Schönbauer rauskommen darf, wenn man will. Da kann man halt Wände aufziehen und so Wachtürme und eben einen besonderen Turm, der dann eben erlaubt, dass man mehr Ritter oder was auch immer das dann sind, diese Retinues, dass man von denen mehr hat. Da kann man sich auch austoben, wenn man will. Und ich glaube, da ist auch der Plan für nach dem Early Access, dass man da dann auch irgendwann wirklich so Festungen sozusagen hat. Ja. Also es gibt da so Screenshots, ich weiß nicht ganz, wo die her sind, ob das nur Konzept-Screenshots sind oder ob die schon in-Engine waren. Die findet man auch im Steam oder weiß nicht wo, wo halt so richtig gemauerte, hohe Burgen fast schon zu sehen sind. Ja. Und nicht nur so ein Häuschen. Kann
sein, dass das einfach Stufe 5 dann ist?
Das könnte natürlich sein, aber es ist jedenfalls noch nicht, also da habe ich auch gesehen, ist noch nicht im Spiel. Ja. Okay. Das ist kann man im Moment noch nicht bauen. Ich habe meines auf einen Hügel raufgestellt, ganz weit weg vom Pöbel. Ja. Über so eine Klippe, die schaut dann so nach unten auf die Felder.
Cool, ich habe keine Klippen in meiner Landschaft.
Ah, okay. Ja, bei mir war.
Übrigens, apropos Landschaft, ich habe vorher auf Reddit gelesen, eben beim Channel vom Greg, dass du in jeder Region zwei gute Ressourcen hast. Also sprich, wenn du Hochbären und Hochbären hast, also sowohl Wildtier als auch Bären zum Beispiel, also Früchte auf Hoch hast, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass der Boden scheiße ist, also dass nichts wächst.
Ja.
Und wenn der Boden
und dass du auch nicht viele Steine hast und nicht viel Lehm. Ja.
Genau, also du hast immer zwei Ressourcen gut und den Rest will er, also der Entwickler, dass du reinhandelst, damit du halt schnell ins Handeln kommst.
Okay, ja.
Wäre genau, natürlich also auch gut gewesen zu wissen vorab. Vor der ersten Partie.
Ja.
Aber zum Beispiel, um da gleich dabei zu bleiben, weil du hast dann geschrieben, oh, naja, bei dir ist der Boden irgendwie nicht gescheit fruchtbar und ich habe mir gedacht, aha, spannend, bei mir ist der Boden sehr fruchtbar.
Ja.
Aber ich habe halt dafür nur irgendwie einen Rohstoff, den ich überhaupt nicht brauchen kann, irgendwie Clay oder so habe ich stark gehabt.
Ja.
Und ja, dann habe ich aber halt zum Beispiel nicht gewusst, wie groß ich jetzt ein Farmfeld bauen muss.
Ja. Wobei, das schreiben sie sogar irgendwo hin, dass ein Morgen ist quasi ein gutes erstes Feld, ja.
Ja, ich
weiß nicht mehr, wo das stand.
Warum auch immer, ich habe immer 1,3 gemacht.
ich weiß nicht mehr, wo es stand, aber irgendwo habe ich es mal gelesen, dass ein Morgen ganz gut
ist. Ja, da hat er auf Reddit geschrieben oder auf Twitter, weiß ich jetzt gar nicht, dass er die relativ klein gehabt hat und dass dann halt in den Betas die Leute gesagt haben, na, sie wollen größere Felder, weil es einfach realistischer und schöner ausschaut. Mhm. Und dann hat er sich da halt lange pushen lassen, bis sie halt die Größe gehabt haben, die sie erst haben.
Okay, na. Genau, also es ist auch so, ich habe es glaube ich vorher schon angedeutet, es gibt mehrere Regionen auf der Map, also die Map selber ist im Moment nur von uns bewohnt.
Ist die nicht zufallsgeneriert? Na, oder?
Na, nicht wirklich, also die Map dürfte immer dieselbe sein, nur wo dann die Ressourcen sind, ist zufallsgeneriert. Also, welche Ressourcen wo genau sind.
Ja, aber das, du startest ja auch nicht immer in derselben Provinz, nehme ich mal an.
Das also auch nicht, genau.
Ich habe zwei Partien begonnen.
Nein, du startest nicht immer, aber die Provinzen sind immer dieselben. Und das Layout, ich glaube sogar die Straße ist immer dieselbe. Weil es gibt eine King's Road, also eine Straße, die so durch die Landschaft geht, die man auch nicht löschen kann, glaube ich. Ansonsten kann man nämlich Straßen gratis bauen und auch löschen. Genau, und die verbindet sozusagen die Regionen. Man fängt in einer Region an, kann nur in der bauen. Man kann dann aber über Einfluss muss man generieren, kann man dann andere Regionen noch einnehmen, wenn man so will. Und das ist ja auch dann möglicherweise das Spielziel, je nachdem. Das habe ich jetzt schon geschafft, dass ich eine Region einnehme, indem ich den Ablass zahle oder was auch immer, das ist Tithe im Englischen, ich weiß es nicht genau. Also ich gebe der Kirche Geld, dafür kriege ich Einfluss und mit dem Einfluss kann ich dann die Region übernehmen. Aber da muss ich schon sagen, die Synergie, die sich da ergibt, die ist im Moment noch sehr, sehr schwer. Also es ist so, dass ich dort eigentlich von null nochmal anfangen muss. Ja. Du kannst dann mit Geld so ein Siedlercamp aufsetzen, wie man auch anfängt. Du hast ja so ein Anfangs-Siedlercamp mit 5 Familien und ein paar Ressourcen. Das musst du auch dort wieder machen. Du musst nochmal eine neue Stadt hochziehen. Ja. Und erst wenn du in beiden Städten so eine Tauschstation hast, dann kannst du Sachen tauschen. Aber du musst wirklich tauschen. Also du musst sagen, hey, ich gebe meiner einen Region, weiß ich nicht, Eisenbarren und nehme dafür Getreide. Dann kannst du das so tauschen in einem bestimmten Verhältnis. Ja? Also du kannst nicht einfach sagen, das ist meine Kornkammer, hier mache ich meinen Korn und schicke alles in meine Hauptstadt oder so. Das geht leider nicht.
Finde ich eigentlich nicht mal so schlecht. Also ich verstehe schon, dass du lieber halt so strukturieren würdest, Tribute von Panem mäßig. aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ich meine, ich habe das bei SimCity 4 immer so gemacht, dass da also dieses Dirty District abgefuckte Stadt war. Und die Leute sind halt gependelt in die schöne Wohnstadt. Aber ich finde es eigentlich, also ich finde, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass der Greg gesagt hat, er macht es anders.
Per se nicht, aber so ist es schon sehr umständlich, weil.
Also, ja.
Bei mir ist halt so, ich habe zum Beispiel kaum Bier. Und Bier ist schon von Haus aus, also ich kann ein bisschen Weizen anbauen. Und damit kann ich ganz gut Futter, also Nahrung machen, Brot. Das geht. Da habe ich ein paar Felder, also drei Felder, die ich also durchwechsel, damit es eben, auch das muss man machen, nämlich Fruchtfolge, oder wie nennt sich das? Also man kann über 3 Jahre hinweg, kann man zuerst Weizen anbauen, dann lässt man sie 2 Jahre brach liegen oder baut was anderes an.
Nur ein Jahr.
Na, ich glaube, dann geht es sich nicht ganz aus, dass das wieder die volle Fruchtbarkeit kriegt.
Echt? Ich habe zwei Felder abwechseln quasi.
Ja.
Also zwei Getreidesorten und ein Jahr brach. Und das halt bei drei Feldern, sodass ein Feld immer brach liegt und zwei Felder immer bewirtschaftet.
Okay, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich ausgeht. Aber bei mir wächst an der Stelle überhaupt nur der Weizen und nicht der, was ist das jetzt? Roggen, keine Ahnung, whatever, das andere halt. Nein, nicht Roggen, was habe ich gesagt? Was man fürs Bier braucht, der wächst da gar nicht, deswegen kann ich da nur Weizen anbauen und das habe ich jetzt immer ein Jahr Weizen, 2 Jahre brach. Egal, auf was wollte ich raus? Genau, das Bier, wenn ich das anbaue, das Barley, das ist so schnell wieder weg. Da komme ich einfach mit meiner einen Region nicht zusammen. Da könnte man es natürlich einkaufen, ja, was ja auch okay ist, aber auch das ist noch nicht wirklich gebalanced, weil es gibt, also wenn man einkauft, dann kauft man eine Ressource, zum Beispiel kann man um 2 Gold verkaufen, muss sie aber um 12 einkaufen.
Ja, wie im echten Leben.
Ja, es ist aber schon ziemlich heftig. Also das ist einfach ein Aufschlag von, je nachdem welche Ressource das ist, hast halt den 6-fachen Preis, ja.
Und das ist Kapitalismuskritik.
Ja, genau. Beziehungsweise es ist immer 10 mehr, als man es verkaufen kann. Außer man schaltet diese 2 Skills frei. Also es gibt so einen Skill-Tree. Je größer die Stadt wird, desto mehr von diesen
Wall Street und
genau. Also je größer die Stadt wird, also sprich, wenn man fünf Level 2 Gebäude hat, dann ist man ein mittleres Dorf oder whatever. Dann kriegt man so einen Skillpunkt und dann kann man halt sagen, hey, ich möchte jetzt auch, dass sich meine Schafe vermehren können. Oder ich möchte jetzt, dass meine Jäger effizienter sind und Fallen stellen können. Oder man geht eben auf das Trading Skill und das ist im Moment, glaube ich, ziemlich OP, also overpowered. Da kann man zuerst sagen, okay, eine Tauschroute einzurichten, eine Handelsroute einzurichten, kostet maximal 25 Gold, weil die werden nämlich auch immer teurer, je mehr Routen du einrichtest. Und auch je nachdem, was für eine Ressource das ist, kosten die gleich mal ordentlich was. Das kann man,
75 und so
wahnsinnige Preise. Genau, das kann man mal auf 25 reglementieren. Und das zweite ist dann, dass der Einkaufspreis und der Verkaufspreis dasselbe ist. Das ist das zweite Skill. Und das ist schon ein bisschen overpowered, weil dann kann ich einfach einkaufen und verkaufen zum selben Preis und dann ist mir wirklich wurscht, ob ich das jetzt selber anbaue oder ob ich es einkaufe.
Okay. Also bei mir, ich habe mich so in meiner ersten Stadt so hingewirtschaftet, dass ich plötzlich wirklich in einem Winter nichts mehr zum Essen gehabt habe. Und wollte dann halt einkaufen, aber es hat halt auch nicht so richtig was gebracht. Und da war ich gerade finanziell eigentlich relativ gut dabei, weil ich sehr viel Holzplanken verkauft habe.
Ja, das war auch mein Nummer 1 Trade.
Aber ja, der Händler ist halt ungefähr nie daherkommen und
ja, hattest du da eine Route eingerichtet oder hast du einfach nur auf Verkauf eingestellt? Route eingerichtet, weil du kannst, okay, selbst mit dem.
Aber es ist einfach nicht schnell genug gegangen und
Genau, du kannst halt auch selber ein Pferd kaufen und deine eigenen Heinis losschicken zum Verkaufen. Okay. Das geht auch.
Ja, ich habe gewusst, dass du Pferde kaufen kannst und nicht wofür.
Ja, genau. Oder sind es Mulis? Nein, die Mulis sind, glaube ich, für die Tauschstation, wo du unter den Regionen tauschen kannst. Pferde sind, glaube ich, für die Händler. Genau, dann kannst du deine Familie auch, also eine Familie dort reinsetzen und ein Pferd dort reinsetzen, dann reitet der auch selber zur Handelsstation und verkauft Sachen. Das geht auch.
Aber schau, es ist schon geil, allein so drüber zu reden, also was es da für Mechaniken gibt, die sind alle noch nicht sonderlich ausgereift.
Ja, und aber gleichzeitig transparent und intransparent. Also man muss es wirklich beobachten, dann kann man sich da die Sachen, also dann kann man drüber lernen über das Spiel. Aber es ist schon fast Wissenschaft, die man da betreiben muss. Ja. Ich habe ein Excel-Sheet mir angefangen, oder ein Google Drive-Sheet halt, wo ich reinschreibe, okay, bei diesem Gebäude, wenn ich da mehr Familien reinsetze, bringt es nichts. Und die müssen ihr, keine Ahnung, Mehl selber wegbringen, das wird abgeholt, whatever. Ja, da habe ich so ein bisschen meinen eigenen Almanach schon angefangen zu schreiben.
Ja, ich mache es nicht, weil ich zu faul bin und wundere mich dann halt, warum irgendwas nicht funktioniert und warum mein Dorf verhungert.
Ja, bei mir ist das immer das Zeichen, dass mir ein Spiel gefällt, ist, wenn ich mir ein Excel-Sheet anfange.
Ja, aber das bringt mich gleich zu einem wichtigen Punkt, nämlich Schönbau versus Effektivbau. Mhm. Und ich finde halt, wie anfänglich besprochen, das Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich halt eine schöne, geschwungene Straße habe und da schöne, schiefstehende, also nicht die Häuser sind schiefstehend, aber halt die Grundstücke sind nicht rechteckig wie bei Anno, sondern halt wirklich, das eine ist im 75-Grad-Winkel, das andere ist in dem Winkel, da sind auf ein Trapez 5 Häuser reingezwängt und so weiter. Also das wirkt einfach sehr dynamisch und echt. Und nur, wenn ich halt effizient spielen will, kann ich halt dieses schöne Element nicht machen.
Aber ist das schon so? Weil eigentlich, was man versucht, ist ja, man versucht ja alles um den Markt herum zu bauen, was ja sehr realistisch ist. Und dann ist natürlich die Kreisform naheliegend, weil da sind alle nah dran. Und entsteht da nicht so ein halbwegs natürliches Stadtbild, ganz organisch, weil so würde ich es nämlich nennen, das Ganze ist sehr organisch und ich glaube, das schreibt auch selber. So die, wie das bebaut wird und wie das, weil dadurch, dass die Häuser, die nah am Markt sind, deren Bedürfnisse werden schneller gestillt, deswegen kannst du die als erstes hochleveln und dann hast du um den Markt herum dann eine Level 2, Level 3 Häuser und die Häuser, die weiter weg sind, sind halt immer noch die Bruchbuden von am Anfang.
Ja, Fun Fact, was mir gerade dazu einfällt. Einmal habe ich bei eins von den Häusern, das halt direkt am Markt war, draufklickt und habe gesehen, okay, warum haben die jetzt schon wieder nur eins von zwei Essen? Also die verlangen zwei verschiedene Lebensmittel.
Genau, unterschiedliche.
Diese dreisten
Schmarotzer.
Schmarotzer, ja. Und sie haben nur eins, obwohl ich ja Bären und Jagd und Korn und alles habe. Und dann habe ich gelesen, naja, aber wenn der Marktstand halt gerade nicht besetzt ist, kann es halt zu Engpässen kommen.
Ah, ja, voll. Und das ist halt auch das, wo es dann so ein bisschen frickelig wird. Manche Gebäude neigen mehr dazu, dass sie die Marktstände sprießen lassen und dann natürlich auch Sachen verkaufen als andere. Und man muss halt immer schauen, wie man welche Gebäude mit wie vielen Familien besetzt. Ja? Also wenn zum Beispiel Bärensaison ist, dann muss ich in meiner Kornkammer 5 Familien reinsetzen, weil halt ich habe ein reiches Bärenvorkommen, aber nur im Sommer. Das heißt, da stopfe ich dann auch 5 Familien rein, damit ich halt im Sommer Vollgas meine Bären abholen lassen kann, weil die sind noch dazu relativ weit weg, müssen abgeholt werden. dann sind die ausgelastet im Sommer. Im Winter sitzen dann 2, 3 Familien drin und die 2 Familien, die aber vorher drin saßen, haben da vielleicht einen Marktstand. Und wenn ich die dann rauskicke aus der Kornkammer, dann werden halt die Marktstände auch mal kurz leer stehen, bis wer anders sie übernimmt. Also da ist dann so ein bisschen Frickelei gefragt. Oder auch die Familien, die zum Beispiel ein Gemüsefeld haben, denen muss ich Jobs geben, die nicht so arbeitsaufwendig sind, weil sonst sind sie ständig unter Anführungszeichen bei der Arbeit und können kein Gemüse anpflanzen.
Ich kann ja ein zweites Haus auf manche Grundstücke stellen.
Ja,
also genau. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein zweites Haus und ein großes Gemüsefeld, kann ich sagen, dass die eine Familie hackelt und die andere tut nichts und quasi Gemüse bestellen?
Kannst du, aber dann musst du halt dich darum kümmern, dass die auch wirklich unassigned sind oder einem Job assigned sind, der wenig Arbeit ist. Weil wenn ich jetzt, weiß ich nicht, das Holzfäller-Camp aufmache und ich sage da Familie rein, weiß da nicht, welche Familie da reingesetzt wird, ja? Dann sind es vielleicht die Falschen, die ein Gemüsefeld bestellen sollen.
Hast du das gewusst, dass du das einstellen kannst?
Du kannst pro Familie hergehen und sagen, das ist eure Arbeit.
Ja.
Ja, das geht. Aber das ist halt Mikromanagement par excellence. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt brauche ich gerade keinen Holzfäller, kicke ich die wieder raus.
Genau das wollte ich gerade sagen. Also ich finde einerseits, also ich habe dann eben, nachdem die eine Stadt vor den Hund gegangen ist, habe ich die, wobei ich sage dazu, sie ist nicht vor den Hund gegangen. Es ist kein Survival-Spiel, musst dich echt blöd anstellen, dass irgendwas passiert. Also die haben 2 Monate im Winter nichts zum Essen gehabt und trotzdem ist die Stadt noch wunderbar gelaufen. Ja. Also momentan ist das noch sehr unbalanced und ja. Aber ich habe trotzdem beschlossen, ich komme da mit meinen Eierfarmen aus der Krise nicht mehr raus. Ich brauche eine neue Stadt oder ich will neu starten, weil es interessiert mich nicht mehr. Und habe dann halt wirklich in der neuen Stadt begonnen, auf effizient zu bauen und habe halt wirklich gesagt, okay, da stehen 3 Häuser, die sind in der Nähe vom Holzfäller, vom Feuer, Holzmacher und vom der Typ, der die Bäume wieder sät. Mhm. Und habe halt wirklich jeden dieser 3 Betriebe, eine von diesen 3 Familien assigned, sodass ich einfach gewusst habe, die Wege sind kurz. Mhm. Und das könnte ich natürlich erst mit der ganzen Stadt machen. Nur in dem Moment, wie du gerade gesagt hast, dass ich halt saisonal irgendwas verschieben muss, weil es gerade September ist und die alle aufs Feld sollen. Mhm. Oder ist es im Oktober Ernte? Nein, im September.
Es geht sogar noch früher, aber wann auch immer das Korn dann fertig gewachsen ist. Ja,
also, weil ich weiß, im September Ernte, oder?
Steht da, aber du kannst dir anschauen, auch da wieder, du kannst zuschauen, wie die Prozente hochgehen vom Wachstum. Und wenn es bei 100% ist, kannst du auch früh ernten, was ich immer mache. Weil dann hast du mehr Spielraum, ja. Weil du musst, nachdem du es geerntet hast, muss das Feld auch wieder bestellt werden, ja.
Okay, voll. Naja, auf jeden Fall, in dem Moment bricht halt das Micromanagement zusammen, weil ich habe sicher keinen Bock, dass ich da jetzt alle 4 Familien von irgendwo abziehen und aufs Feld stellen und die dann wieder alle, dann suche ich mir die Häuser zusammen. Ich weiß ja dann im Moment nicht mal, wo ich die jetzt weggeschickt habe.
Ja.
Und dann muss ich das alles wieder von vorne einstellen. Nope, sorry. Also die Idee ist nett, dass du das halt wirklich optimieren kannst, aber sicher nicht, wenn ich da Familien hin und her schiebe.
Ja.
Und dann muss ich halt in dem Fall, und das finde ich dann halt schade, dann muss ich halt beginnen, wieder Anno zu spielen. Dann brauche ich halt einen viereckigen Marktplatz, um den schön herum. Also ich habe mir dann ein paar Videos angeschaut von Leuten, die halt besser gespielt haben als ich. Und bei denen schaut es halt leider aus wie Anno. Und damit fällt halt genau das weg, warum ich das Spiel gekauft habe, weil es schön dynamisch ausschaut. Die haben halt ihre Schachbrettstätte, weil das offenbar effizienter ist.
Ist das echt? Okay.
Laut denen schon. Möglichst effiziente, kurze Routen. Alles schön manuell eingestellt. Und da denke ich mir, dann habe ich halt nicht so eine effiziente Stadt und dann ist halt der Bärensammler, der hat dann halt einen weiten Weg, weil er über die halbe Map zu seiner blöden Bärenhütte gehen muss. Aber es ist halt auch realistischer. Ich meine, Müllviertel, da ist nicht alles ins Eck. Da muss halt einmal über 3 Hügel drüber, damit.
Außer die Brauerei.
Ja, aber auch nur, wenn du in Freistadt wohnst. Wenn du in, weiß nicht, Weitersfelden bist, dann ist die Brauerei schon wieder weit weg. Das ist in Freistadt.
Auch wieder mal. Ja, aber genau, ich glaube, da ist sehr viel noch an Potenzial da. Sagen wir es mal positiv, ja. Wie man das optimieren kann, weil ich glaube, früher oder später braucht man halt Übersichten, wie viel wird produziert in einer Stadt, ja, weil sonst hast du keine Ahnung, ob du jetzt genug produzierst, ja. Ich weiß, du siehst, ob deine Vorräte mehr werden, ja, weil du siehst doch immer, du hast noch Essen für 5 Monate oder was auch immer. Das ist dann das Ergebnis. Aber du weißt halt nicht,
warum und wieso und wie
es genau kommt. Machen die Gemüsebeter das Kraut fett oder nicht? Oder sollst du lieber die Familien in auf die Farm schicken oder whatever. Ja, das ist halt das, was halt noch ein bisschen fehlt. So die ganze, die Ingame-Transparenz, wenn man so will. Also die Statistik, was ja Anno mittlerweile sehr schön anbietet, ja. Das ist halt.
Ja, aber ich will halt ehrlicherweise, also auch wenn ich erst Anno 1800 spielen würde, das ich noch nicht besitze, weil mich 27 Season-Pässe abschrecken. Aber, aber ich denke mal halt, ich will halt genau das nicht. Ich will schön bauen und ich will ehrlicherweise auch nicht 20 Hürden. Ich will mir nicht überlegen müssen, wie ich das erst möglichst effizient mache, damit
wir Hochhäuser
Lifte kriegen. Nein, das will ich nicht. Ich will schon ein bisschen Herausforderung. Also der Townscaper ist zwar auch sehr nett, aber es ist halt wirklich sehr kurzweilig. Aber ich will halt auch nicht so, dass ich da erst vor lauter Herausforderungen dran eingehe, weil wenn ich das will, dann spiele ich als Frostpunk. Und so will ich, also von Manorlords erwarte ich eigentlich, dass ich mit nicht allzu viel Aufwand, aber mit einem bisschen einer Challenge einfach eine wunderschöne mittelalterliche Siedlung aufbaue. Ja, die Challenge kann von mir aus sein, dass ich in der einen Provinz den einen Rohstoff nicht habe und den halt irgendwie reinhandeln muss.
Ja.
Aber damit ist es für mich auch gut. Ja, ich muss da jetzt nicht, dass ich jede Familie einzeln assign und dann im Winter dreimal wechsle. Und ja, ist mir zu viel, will ich nicht, interessiert mich nicht. Also Greg, gib mir einen Simple Mode. ich will es auch weiter auf diesem Level spielen können und nicht, mich da ja, im Europa Universalis oder
ich wollte gerade sagen, das Spiel läuft schon wahrscheinlich Gefahr, dass es mehr so ein Hardcore Steuerberater-Spiel wird, wo du irgendwie Buch führen musst, über welche Produktion wo wie genau funktioniert und welche Familie genau in welches Produktionsgebäude rein muss und so weiter. Aber wobei, mal schauen, was
das ist ein ziemlich geiles Feature, dass du halt vom Haus aus diese gelben Pfeile hast, wo die Familienmitglieder gerade sind.
Ja.
Das ist schon sehr cool.
Ja. Und dass man auch sieht, wer gerade was tut, ja, dann siehst du ja, die sind alle waiting, dann weißt du schon, okay, da ist irgendwo mit der Effizienz was in der Warenkette.
Ja, aber du weißt halt, oder ich weiß zumindest teilweise nicht, warum sie jetzt gerade waiten. Ja. Ich verstehe nicht, warum sie nicht in die fucking Mühle gehen und das Mehl holen und dann Brot machen.
Ja. Ja, ist schwierig, genau. Und nur damit wir es einmal noch kurz angesprochen haben, das Militär hat auch durchaus seine Tiefe, ja. Also haben mich noch nicht viel damit beschäftigt, aber ich sehe, dass es da ist. Also es ist, er sagt zwar selber, er will kein Total War sein, oder das Spiel ist kein Total War. Aber es ist schon so. Also du kannst deine Leute wohin schicken, da kannst du ihnen sagen, hey, sollen sie laufen oder nicht? Wenn sie laufen, dann sind sie halt dann erschöpft, wenn sie dort ankommen und kriegen entsprechende Pönale, wenn sie dann kämpfen müssen. Wenn sie aber dastehen und in der Verteidigungsformation sind, zum Beispiel Speere haben und dann kommt jemand und rennt in sie rein, dann bringt das positiver und so weiter. Ja. Und dann gibt es auch Moral, also sprich, wenn du genug von den anderen umbringst, dann laufen die einfach davon. Solche Sachen, ja. Und je nach Waffe, je nach verschiedensten, wenn du im Wald stehst, kriegst du, ich glaube, Pönale oder kriegst du was Positives, ich weiß jetzt gerade nicht
mehr. Das klingt schon alles sehr nach Total War.
Ja, also da gibt's und muss ich sagen, so als für sich genommen, fände ich es, glaube ich, auch interessant, hier Strategie auszuprobieren, ja, und meine unterlegene Armee durch meine gekonnten Feldherrenkünste doch noch zum Sieg zu verhelfen. Aber gleichzeitig würde ich viel lieber, dass die Hanseln da in der Farm endlich mein Getreide dreschen, damit ich endlich Brot machen kann. Ja. Also das ist halt so ein bisschen ein Entweder-Oder. Ich
würde wieder bei der Farm sagen müssen, dass das Getreidedreschen Priority hat. Und ohne Priority tun sie es irgendwie nicht. Und
wirklich? Ich dachte, das ist nur, wenn es mehrere Farmen gibt.
Echt? Also ich habe irgendwo gelesen, man soll das auf jeden Fall raufsetzen, weil sonst tun sie es nicht.
Okay, könnte aber auch nicht alles im Internet stimmen. Also bei mir
nicht tun sie das, glaube ich, schon. Brotproduktion ansatzweise ins Laufen zu bringen, so dass ich mir denke, ich habe genug Brot, entweder weil meine Bevölkerung trotzdem zu groß war.
Aber und weil du bei halt den nicht Farben, wie bei Anno.
Ja, du hast halt nicht bei Anno, weiß ich einfach, okay, ich habe zwei Holzfäller, die brauchen zwei Stufe 1 Rohstoff, brauchen zwei Schaffarmen, brauchen eine Webstube. Da ist das, also da ist halt ganz klar, wie viel du für was brauchst.
Ja.
Und das hast du da halt einfach noch nicht. Also
es ist alles, halt so,
schaust
alles
mal.
Pi mal Daumen, ja. Ja, genau. Und bei den Farmen kommt halt auch dazu, auch hier wieder sehr, ich habe ein, zwei Ernten gebraucht, bis ich kapiert habe, dass sie ernten zuerst das Feld ab und ich dachte mir, fuck, wo ist das Getreide hin? Habe ich einen Bug? Ja, wo ist mein Getreide? Aber das liegt dann noch auf dem Feld und muss erst reingetragen werden. Und okay, wenn es reingetragen ist, dann muss es in der Farm noch gedroschen werden. Und erst dann kannst du den Müller abholen. Und das ist halt, momentan denkst du, wo ist mein Getreide? Und es liegt noch am Feldraum, ja. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn es dann regnen tät, ob es dann im Arsch ist.
Ich glaube, dass es dann hinig wird.
Könnte auch sein, ja, weil es gibt jedenfalls Dürren und das Wetter ist wichtig. Oder zumindest
der Winter. Also ich weiß nicht, ob es Regen macht, aber der Winter wird es auf jeden Fall
kommen. Wahrscheinlich, sobald der Winter kommt, ist es auf jeden Fall zu spät, ja. Aber genau, auch das sind wieder Sachen, eigentlich geil, aber ein bisschen Transparenz wäre da gut oder
ein
bisschen Feedback, ja.
Auch wieder so geile, also der Moment, wie ich meine Windmühle baut habe und einfach gesehen habe, okay, wenn die jetzt am freien Feld steht, hat sie 100% Effizienz. Wenn sie da ein bisschen zu nah am Wald steht, hat sie nur noch 70% Effizienz. Ja. Wenn sie zu nah an dem Haus steht, hat sie 50%. Und ich habe einfach gedacht, was für ein geiles Feature. Mhm. Vor allem, weil es einfach auch geil ausschaut, wenn du so die Windmühle dann einfach so am freien Feld zwischen den Feldern, also zwischen den Kornfeldern stehen hast. Aber dann weiß ich halt zum Beispiel nicht, zumindest habe ich nicht rausgefunden, wo ich mir das anzeigen lassen kann, wenn ich jetzt die Windmühle bei 100 Effizienz da aufs freie Feld stelle und dann tricky einfach einen Betrieb, eine Schaffarm oder was daneben baue, ob verliert das sie dann die 100%? Aha. Weil das zeigt es mir dann nirgends mehr an.
Gute Frage, ja. Ja, das Potenzial ist da für dieses Spiel, würde ich sagen. Das Potenzial ist auf jeden Fall gegeben, dass wir sehr lang drüber reden, weil ich glaube, wir sollten dann langsam unsere Folge beenden. Aber man merkt schon, so gern wie wir drüber reden, das ist einfach auch das Schöne an dem Ding, dass du viel zum Quatschen hast, zum Tüfteln hast. Also wer für wen das interessant klingt, unbedingt mal reinschauen, den Entwickler auch unterstützen. Schöne Sache.
Indem man es kauft und nicht im Game Pass spielt.
Okay, ja, wenn man sich so erhaben fühlen möchte wie der Jo, dann sollte man es kaufen. Genau. Jedenfalls war es das heute mit der Eskapode, mit unserer Folge für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch Manor Lords gespielt habt und eure eigene Meinung dazu kundtun wollt oder uns, keine Ahnung, Feedback zur Show geben wollt, was auch immer, ihr könnt uns gerne schreiben, eskapoden@kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com/eskapoden. Wir sind theoretisch auch noch auf Twitter, beziehungsweise X, @eskapoden. Aber sehr, 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 sehr passiv. Aber natürlich, die Podcast-Plattformen, dort sind wir. Da freuen wir uns über Abos. Also ihr tut uns wirklich einen Gefallen, wenn ihr uns dort einfach abonniert, damit wir dann irgendwie, keine Ahnung, gute Zahlen dort haben, weil dann finden wir auch mehr Leute.
Ja, und vor allem das auch ja alles, Herzen und Glocken und was es da
ist. Genau, alles wollen wir gerne von euch haben. Wir würden uns wirklich freuen. Und wer ganz analog unterwegs ist, erzählt es einfach euren Freunden von uns.
Ja, oder druckt das Transkript aus und verteilt es an eure Thomas.
Genau, oder ihr macht dramatische Reenactments von unseren Folgen.
Würde uns auch das wäre sehr wünschenswert, absolut.
Genau. Die Leute im Altersheim freuen sich sehr drüber, habe ich gehört. Genau. Jo, möchtest du noch irgendwas erwähnen, wo man dich sonst so findet, abseits der Eskapoden?
YouTube, Jo, Meierhofer. Früher hätte ich wahrscheinlich ein Video zu Manor Lords gemacht, aber heute bin ich alt und müde und mache keine Videos zu Manor Lords.
Und die Game Bar lässt dich ja auch nicht, die Xbox Game Bar.
Ja, deswegen habe ich auch auf Steam und kann es über Nvidia aufnehmen, aber wurscht. Ja, Mo, was gibt's Neues im Lichtspielcast?
Im Lichtspielcast werden wir demnächst Challengers besprechen und das letzte war
Civil War, oder?
Ja, natürlich, Civil War, genau, danke.
Ein fantastischer Film.
Ja, er hat meine Erwartungen nicht getroffen.
Jemand, der nicht im Spielcast dabei war.
Ja, ja. Na, definitiv. Also, genau, den haben wir reviewed und sonst reden wir halt, was wir sonst so geschaut haben in letzter Zeit, reden wir auch immer drüber. Dort gerne reinhören, wer mehr von mir hören will. Lichtspielcast findet man auch auf kinofilme.com/podcasts. Jo, und in dem Sinne verabschieden wir uns für heute. Hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und wir hören uns wieder. Macht es gut. Baba.
Ciao, ciao.